Halleluja. Vater, danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, du bist hier und wir heißen dich herzlich willkommen. Und Jesus, was gibt es Schöneres, was gibt es Höheres, als dich anzubeten, als dich anzuschauen und dich anzubeten. Und dir unterordnen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Körper, unser ganzes Sein. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du das wirkst, was Jesus am stärksten und am größten verherrlicht heute Morgen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich aus Lüdenscheid. Bin immer wieder gerne in Österreich. Wir haben gestern einen ganz tollen Tag gehabt in Wien. So viele verschiedene Nationen waren da vertreten. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich in Wien bin. Man trifft kaum echte Wiener. Man hat die ganze Welt zu Füßen, das ganze Erntefeld. Man braucht gar nicht irgendwo in irgendeine Nation gehen. Man hat sie alle dort zu Füßen. Und was mich für Wien, vielleicht auch für Österreich sehr beschäftigt, um das mal so ein paar Gedanken vorweg zu sagen, ist, wie können wir die Menschen wirklich mit der Liebe Gottes erreichen? Denn danach sehnen die sich. Danach sehnen sich alle Menschen. Auch wenn man manchmal von den verschiedensten Christen und Strömungen in der Christenheit, wenn man da mal so andere Dinge hört, ich weiß nicht, vielleicht in Österreich ja nicht so, aber in Deutschland, wenn ich dann so rumreise, dann komme ich in verschiedenste Orte. Ja, hier ist das alles so schwer und hier geht gar nichts und alles ist kompliziert und dann wird so auf die Probleme geschaut und auf die Mächte der Finsternis und so wenig mit dem gerechnet, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und ich erlebe dann etwas ganz anderes in Deutschland und komme in die verschiedensten Regionen rein und ich bin sehr viel international unterwegs und manchmal lese ich meine Post nicht so genau und dann komme ich in irgendwelche Regionen, wie das jetzt passiert ist, gerade besonders in diesem Sommer, da war ich in 4 verschiedenen Orten Deutschlands und habe nicht mitbekommen, als ich meine Post gelesen habe, dass ich da zu Open-Air-Veranstaltungen eingeladen worden war. Und das mache ich nun mal sehr, sehr gerne, das Evangelium draußen an den Hecken und Zäunen verkündigen. Das ist meine Lieblingskanzel. Und das hat mich dann natürlich sehr berührt, dass es da Christen gibt, die das machen. Und es haben sich so viele Leute öffentlich bekehrt. Ich war in einer Großveranstaltung draußen in Heilbronn und da war alles Mögliche an Volk. Da knutschten sie rum und da haben sie gekifft und da haben sie gesoffen und alles Mögliche so mittendrin in diesem Erntefeld. Und dann habe ich einen Aufruf zur Bekehrung gemacht. Schon als sie anfingen zu predigen, hörten die auf zu trinken, hörten die auf zu knutschen, waren die voll ausgerichtet. Und als ich einen Aufruf zur Bekehrung machte, kamen 50 von diesen Leuten nach vorne und haben ihr Leben Jesus gegeben. Das war einfach herrlich. Und die Menschen sind hungrig nach Gott. Und manchmal denke ich, wir haben es als Gemeinde Jesu ein bisschen zu kompliziert gemacht, diesen Gott zu treffen, diesen Gott schmackhaft zu machen, diesen Gott der Liebe, nach dem sich jeder Mensch eigentlich sehnt. Und ich glaube nicht, dass es schwierig ist in Österreich, ich glaube nicht, dass es schwierig ist in Deutschland oder wo auch immer. Das Evangelium muss nur in Kraft verkündigt werden und einfach, simpel. Und es kommt gar nicht darauf an, dass wir kluge Ideologien, kluge Philosophien, Theorien über Gott, über den Menschen ausgießen, sondern dass wir das Evangelium einfach, dass es das kleinste Kind verstehen kann und der einfachste Mensch, worum es eigentlich geht. Und da habe ich sehr viele schöne Sachen in Deutschland erlebt in diesem Jahr. Überall sind Menschen nach vorne gekommen und haben uns hinterher erzählt, dass sie gottsuchend waren, haben uns aber auch erzählt, dass sie am wenigsten damit gerechnet haben, in einer Kirche Gott zu finden. Ist auch diese Geschichte. Und dann beginnt ja der ganze Versöhnungsprozess, ne, von dem wir gerade gehört haben, der Heilungsprozess. Man wird versöhnt mit Gott, man wird versöhnt mit sich selber und dann wird man auch irgendwann mal versöhnt mit dem Leib Christi. Das ist eine wunderbare Geschichte. So, das beschäftigt uns auch natürlich für Wien. Ja, wie kann man so eine große Stadt und die großen Städte in unserer Welt, das sind wirkliche Monster, die verschlucken den Menschen massenweise in Sünde und Schmutz und Gebundenheiten. Wie können wir in diesen Großstadtdschungel hineinkommen und das Evangelium da vollmächtig hineinbringen? Und ich denke, Gott möchte eine neue Welle von Evangelisten freisetzen, die da rausgehen. So, wir sind jetzt also in Lüdenscheid, mittlerweile international weit verbreitet. Ich habe ein Ehepaar mitgebracht, Petra und Thomas Erkens, vielleicht könnt ihr mal aufstehen. Sie haben eine gewaltige persönliche Geschichte. Und als wir dann so dem Ruf Gottes immer mehr verfallen sind vor vielen Jahren, als wir merkten, es geht nicht nur um uns persönlich, es geht nicht nur um unsere Stadt, es geht nicht nur um unser Land, es geht um die ganze Welt, es geht um die Nationen. Und wir anfingen zu beten, Gott, wo ist denn unser Erbe, wo ist denn unser Eigentum? Gemäß Psalm 2, Vers 8, was gehört uns denn da von dir? Wo sollen wir investieren? Wo sollen wir auch Menschen investieren? Da sprach denn Gott sehr stark über Asien zu uns. Und eines der ersten Länder, in die wir dann reingegangen sind, war Österreich. Gewaltiger Schritt. Völlig andere Kultur. Total andere Menschen. Das war ein Wahnsinnsschritt. Wir bekamen immer diesen Ruf von Gott. Da kamen so viele Österreicher zu uns in das Drogenzentrum und waren total begeistert. Und dann sagten sie, sowas brauchen wir in Österreich auch. Da gibt es so viele Drogenabhängige. Und wir haben dann langsam, wie wir da so sind, ne, mit der Zeit festgestellt, das ist ein Ruf von Gott. Dann war nur noch die Frage, wo soll das denn nach Österreich hingehen? Und dann kriegten wir wunderbare Angebote von Häusern im Tirol, in den Bergen. Und ich erinnere mich, ich bekam einen Brief mit vielen Fotos und so, wunderschönes Haus, Swimmingpool oben in den Bergen, Kühe überall. Habe alles gesehen, außer Menschen. Und ich dachte, sollen wir die Kühe evangelisieren? Und wir merken, nee, das ist es alles nicht. Und dann bekamen wir eine Einladung nach Wien. Und da hat die Jugend mit einer Mission einen großen Einsatz damals, einen evangelistischen Einsatz gehabt. Und das war toll, war wirklich gut. Menschen haben sich auf der Straße bekehrt, abends in den Veranstaltungen. Und ich sitze dann am Ende in meinem Auto, will wieder zurück nach Lüdenscheid. Und dann kommt der Johannes Fichtenbauer, vielleicht kennen den einige, der springt da in mein Auto hinein. Und dann sagt er, nee, so schnell kommst du hier nicht weg. Ich habe noch ein Wort von Gott für dich. Und dann fing er an, über mir zu prophezeien, über der FCJG zu prophezeien. Als er fertig war, wusste ich, wir sollen nach Wien gehen. Und so sind wir dann, haben wir diesen riesigen Schritt gemacht in die Weltmission. Wien. Ja, ehrlich, das war so. Wie wird das gehen? Werden wir angenommen? Sind wir gewollt? Und ich weiß noch, wie wir dann so ein Pastorentreffen hatten in Wien und so ein bisschen unsere Vision da erzählten. Wie dann, weiß ich, über 20 Leiter da waren, die sagten, ja, bitte kommt rüber und helft uns. Es war uns, ist uns immer sehr wichtig, mit dem Leib Christi auch zusammenzugehen. Ja, und dann sind wir dann los. Wien. Gewaltige Herausforderung. Spannender wurde es dann, nach Asien zu gehen. Und da war dann, die Philippinen waren eines der ersten Länder, wo wir dann hingegangen sind. Und Petra war damals noch nicht verheiratet. Die ist dann nach Wien gegangen, nach Manila gegangen, hat gleich 3 Kinder aus dem Slumgebiet adoptiert. Da war sie noch ledig. Und dann ist Thomas, dann hat die Petra geheiratet, weil er dachte, die braucht einen Mann. Und dann haben sie da eine gewaltige Arbeit aufgebaut, wirklich. Also das müsst ihr mal im Internet verfolgen über Help International. Die sind zurückgekommen jetzt nach über 20 Jahren, haben eine riesige Arbeit hinterlassen, wirklich erfolgreich, um Help International insgesamt zu übernehmen. Und vielleicht könnt ihr auch für sie beten, wir haben drüben Infos, da könnt ihr euch ausführlich dann informieren. Gut, wir sind so bekannt dafür, dass wir gerne evangelisieren, dass wir gerne missionieren, das tun wir auch. Unlängst bekam ich dann eine Einladung von einem Freund von mir in eine Nachbarstadt und der lud mich ein zum Schützenfest. Ich weiß nicht, ob es gibt das in Österreich, Schützenfest? Ja, mit Tarum Tata, die Umzüge und so, ne? Und ich mag alles, nur kein Schützenfest. Mein Freund hat mich so eingeladen, so herzlich eingeladen, und ich dachte, okay, ich werde ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, hat man ja nicht so viel, sind wir unterwegs. So, ich kam also in diese Stadt, Schützenfest. Ein Zug nach dem anderen, riesiges Ding, tausende Menschen überall. Und dann sagt mein Freund zu mir, guck mal, da vorne sitzt einer auf dem Stein, geh da mal hin. der ist ein halber Christ oder gar keiner, mein Freund. Ne? Der ist jetzt nicht da vom Heiligen Geist gekommen. Der hat einfach mir gesagt, geh dir mal zu dem Mann auf dem Stein, der da so sitzt. Und ich spüre auf einmal, wie Gott redet. Und Gott redet ja nicht nur in der Versammlung. Gott redet 24 Stunden am Tag. Und er möchte, dass wir 24 Stunden am Tag available sind für ihn, verfügbar sind für ihn. Und prophetisch so durchs Leben laufen, so möchte ich es mal formulieren, und seine Absichten erfüllen. Ich dachte, naja, gehst du mal dahin, ne? Und dann bin ich zu diesem Mann gegangen und der war nur noch Haut und Knochen. Das war fast ein Skelett. Und dann schaut er auf einmal auf, mitten in dem ganzen Getöse da. Dann schaut er auf einmal auf und dann schaue ich in das Gesicht eines Schulkollegen, den ich zig Jahre nicht mehr gesehen habe. Habe ich fast nicht mehr erkannt. Und er schaut mich so an und spricht meinen Namen aus. Und fängt an zu weinen. Und ich sage, was ist denn mit dir passiert? Und er erzählt mir eine Leidensgeschichte. Total krebsverseucht. Und er sagte mir, ich werde bald sterben. Der sah sowas von verloren aus und sowas von krank. Da habe ich ihn dann gefragt, hast du dich denn wenigstens auf die nächste Etappe deines Lebens vorbereitet? Und er sagte, wovon sprichst du? Was für eine Etappe? Meine Etappe ist zu Ende. Was redest du denn da? Und dann habe ich ihm ein bisschen davon erzählt, dass es sehr wohl eine nächste Etappe gibt und dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Und dann hat er mir gesagt, hilf mir, wovon sprichst du? Und dann habe ich in wenigen Sätzen ihm das Evangelium von der Liebe Gottes erzählt. Dass es da einen Gott gibt, der ihn wirklich liebt und der das jetzt auch alles im Griff hat. Und der hat nur noch geweint. Und dann hat er mich gefragt, ob er diesen Gott kennenlernen könnte. Und da habe ich gesagt, natürlich. Dann haben wir zusammen gebetet. Und inmitten in diesem Schützenzuggetöse war so die Herrlichkeit Gottes. Und hat sein Leben Jesus gegeben. Er ist noch nicht gesund geworden. Ich weiß auch nicht, ob er gesund wird. Aber das Wesentliche ist in seinem Leben passiert. Und Menschen, so viele Menschen sind in erbärmlichen Situationen in unserer Gesellschaft, die sehnen sich so sehr danach, dass jemand kommt und ihnen die Liebe Gottes bringt. Und es ist nicht so, dass die Menschen total verkommen sind und in Sünde verwahrlost und von Gott nichts mehr wissen wollen. Die sind schon an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wo sie etwas Neues brauchen. Das wissen die. Mehr oder weniger wissen sie das. Und das machen wir gerne. Das Schönste, was es gibt, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gibt, das ist so eine Freude, nicht nur für den Menschen, sondern auch für denjenigen, der der Geburtshelfer spielt. Ich weiß noch, wie der erste Mensch in meinem Leben zum Glauben kam. Ich war schon richtig verzweifelt. Wir haben wirklich die Liebe Gottes erfahren, meine Frau und ich. Wir sind auf eine Drogenparty zum Glauben gekommen, haben wirklich Befreiung erlebt, die Kraft Gottes erlebt. Das ist fast unbeschreiblich. Und was mit dieser Erfahrung kam, mit dieser Neugeburt, mit diesem Gott kennenlernen, mit der Befreiung von Drogen, war natürlich auch der Wunsch, der tiefe Wunsch, das müssen doch andere auch erleben. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben auf einmal gespürt, wir haben das Größte, was man überhaupt im Leben erfahren kann, das haben wir jetzt erfahren. Und das müssen alle Menschen auch erfahren. Und dann haben wir drauf los evangelisiert und drauf los missioniert. Und keiner wollte sich bekehren. Und das fanden wir, meine Frau und ich, wir haben jeden Tag darüber gesprochen. Das fanden wir sowas von entmutigend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir wussten, wir haben das Beste und wir konnten es nicht anbringen. Und das hat uns immer wieder ins Gebet getrieben, immer wieder ins Gebet getrieben. Wir waren nicht damit zufrieden, dass wir die Menschen nur informiert haben, dass es etwas Gutes gibt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Wir wollten sehen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und dann weiß ich noch, wie eines Tages ein Mann da drauf ansprang. Hab gar nicht mehr damit gerechnet. Und er hatte so 1000 Fragen und dann ist er mit uns nach Hause gegangen und dann bis spät in die Nacht hat er uns wirklich Löcher in den Bauch gefragt, so sagt man das auf Deutsch. Und dann irgendwann dachte ich, was soll man den Sack mal zumachen?
Aber wie geht das, wenn du das noch nie gemacht hast? Und dann kam das aus ihm heraus und er sagte, wie kann ich denn euren Jesus kennenlernen? Naja, das war dann relativ einfach. Ne? Meine Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn Jesus da ist, er ist jetzt auch da, die Kraft Gottes ist da, dann brauchen wir nur anfangen mit ihm zu reden und dann sind wir connected. Und dann geht die Sache los. Und dann fing er an zu beten. Und du merktest, während er betete und sein Herz ausschüttete, das war ein drogenabhängiger Kroate, kam die Kraft Gottes in sein Leben und er hat genauso Jesus erlebt wie wir auch und wurde frei, ist bei uns geblieben, ist lange, lange, lange Jahre unser besten Leiter gewesen, ist leider viel zu früh verstorben. Wunderbare Familie gehabt. Aber als der das machte, da habe ich mich so gefreut. Ich dachte, das ist ja Drogen nehmen gar nichts gegen, ne? Meine Ohren kriegten Besuch. Ich dachte, wenn das länger anhält, geht das nicht mehr zurück. Ja? Also mein Kopf hat mir schon wehgetan, weil ich mich so gefreut habe. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, dass im Himmel Freude ist über einen Menschen, der umkehrt zu Gott, dass da die Engel sich so freuen. Und ich dachte, ja, das lassen die mich aber kräftig spüren, was da passiert. So, lange Geschichte, kurzer Sinn. Wir sind eine sehr evangelistische Bewegung. Aber etwas kommt darüber. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Weil ich spüre, dass hier auch in dieser Gemeinde ist etwas Wunderbares an Anbetung. Ich liebe eure Anbetung. Ich habe letztes Mal hier schon gesessen, gestanden, heute Morgen wieder. Und ich habe mich einfach geborgen gefühlt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich fühlte mich ganz geborgen. Richtig eingehüllt in die Liebe Gottes. Und so gern ich predige und so gern ich evangelisiere, es gibt keine Alternative zur Anbetung. Wir sind geschaffen aus einem einzigen Grund, kreiert aus einem einzigen Grund, Gott anzubeten mit unserem ganzen Leben. Und ein Teil davon, von dieser ganzheitlichen Anbetung, ein Teil davon ist natürlich Musik. Ein Teil davon ist Kreativität. Und. Und wenn wir irgendwo hingehen, in irgendein neues Land, in irgendeine Randgruppe, ich weiß noch, wie wir das erste Mal nach Novosibirsk kamen, direkt nach der Wende, der politischen Wende, der eiserne Vorhang fiel und Gott sprach zu uns über Novosibirsk, da ganz unten in Sibirien. Es gab keine Gemeinden, es gab erste Missionare, die da in diese Stadt kamen. Es gab einige russlanddeutsche Gemeinden, sehr gesetzlich, aber es gab im Grunde genommen wenig geistliches Leben in dieser riesigen Stadt. Und wir kamen in diese Stadt rein und wir fingen an, ein bisschen zu forschen, wie sieht das Leben in dieser Stadt aus. Und wir merkten, es gibt ganz viele Arme und Bedürftige dort. Und dann hörten wir, dass es eine Müllhalde gibt. Und dass dort viele Menschen auf dieser Müllhalde leben. Und wir dann dahin. Und wir haben nur Müll gesehen. Stank erbärmlich und kein schöner Ort. Und wir dachten, aber wo sind die Menschen? Wo sind denn die Menschen hier? Egal, jetzt waren wir an diesem Ort und haben uns dahingestellt und haben Gott angebetet. Wir lieben es, die Anbetung rauszubringen aus unseren frommen Gemäuern hin an diese Orte. Und wir fingen an, Gott anzubeten, auf dieser Müllhalde. Oh, mitten in diesem Gestank, Wohlgeruch Gottes. Und ich kann euch sagen, wenn wir anfangen, wirklich anzubeten im Geist und in der Wahrheit, dann passieren Dinge in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Wir merken, wie sich die Atmosphäre veränderte und plötzlich kamen Menschen aus der Erde raus. Und wir haben später dann mitbekommen, dass die Menschen, die dort leben, dass sie sich Höhlen in diesem Müll bauen, weil im Winter ist es ja sehr, sehr kalt und dort tief in dem Müll ist es immer noch warm. Und plötzlich kamen Menschen aus so einer Erdhöhle raus, die sahen aus wie Schauspieler im schlimmsten apokalyptischen Film, wo alles zerstört ist durch Atombomben und einige bleiben übrig. So sahen die aus. Das war eine Frau, ein Mann und mehrere Kinder. Und die schauten uns an, als wenn wir direkt vom Mars gelandet wären. Auf ihrem Müllhalt. Das war eine Szene, reif für einen guten Hollywood-Film. Und dann kamen wir mit denen ins Gespräch und die waren alle drogenabhängig. Und der Mann der Frau, der saß im Gefängnis. Lange Geschichte kurz, die ganze Familie, der Mann war der Bruder der Frau, die ganze Familie hat sich bekehrt. Komplett bekehrt. Dann haben wir die von der Müllhalde runter und in eine gerade neu gegründete Gemeinde hinein. Der Mann hat sich ein halbes Jahr später im Gefängnis bekehrt. Er ist wieder rausgekommen. Wenn du heute die Familie sehen würdest, würdest du nie im Leben denken, dass die jemals so ein Leben gehabt haben. Ich glaube, dass die Anbetung immer noch weit unterschätzt wird. Aber wenn ich jetzt davon spreche, über diese Anbetung im Geist und in der Wahrheit, das ist das, was der Vater sucht. Ist das nicht interessant, dass Jesus mit einer Prostituierten über Anbetung gesprochen hat? Er hat erstmal seine Jünger weggeschickt, die konnte er da gar nicht gebrauchen. Die hätten das überhaupt nicht verstanden, ne? dass Gott selbst mit einer Prostituierten über Anbetung spricht. Er hat erstmal einkaufen geschickt und dann traf er diese Prostituierte mit den mehreren Männern, ihr kennt alle diese Geschichte, und die fingen an, über Anbetung zu diskutieren. Ne, und sie, naja, ihr Juden sagt, da ist der richtige Platz und wir sagen, hier ist der richtige Platz und Jesus sagt, es geht überhaupt nicht über einen Platz, es geht überhaupt nicht über einen Ort, es geht um die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und der Vater im Himmel, der sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich mit Musik ganz viel am Hut. Musik war mein Leben, also von Kindesbeinen an war Musik mein Ding. Ich habe schon als ganz kleiner Junge eine Gitarre geschenkt gekriegt, wusste überhaupt nicht, was ich damit machen sollte, aber habe auf Elvis Presley angemacht damit. Musik war das Größte. Und als ich dann natürlich so in die ganze Hippie-Bewegung reinkam und sowas, die ganze Musik der 60er, 70er Jahre, ich habe selber eine Band gehabt und also ich bin ein wandelndes Musiklexikon, immer noch, auch aus der Zeit. Das war mein Leben. Und als ich dann zum Glauben kam und mein Leben Jesus geben durfte, da geschah das nicht in einer Kirche, sondern außerhalb der Kirche. Und wir hatten sehr schnell, da hat sich dann der Erste bekehrt und haben sich ruckzuck andere bekehrt, waren wir eine Bewegung, eine Jesus-People-Bewegung. Und mehr oder weniger waren die alle in dieser Musikkultur drin, voll drin. Ich hatte ein Plattenregal, das war so groß wie die Wand da, von oben bis unten, alles voll. Tausende von D-Mark damals. Ich glaube, es gab keine Langspielplatte, die man kannte, die ich nicht hatte. Ich war in Bands, ich habe Roadmanager gemacht, ich habe die Bee Gees kennengelernt, Jimi Hendrix, also nur mal das ein bisschen zu umschreiben. So, jetzt haben wir uns bekehrt, haben unser Leben Jesus gegeben und wir fingen an zu beten, was das Zeug hält. Und wir fingen an zu evangelisieren, was das Zeug hält. Wir fingen an, die Menschen zu lieben, was das Zeug hält. Wir haben aber nicht gesungen. Ganz eigenartig. Das wäre uns im Traum nicht eingefallen, jetzt irgendwie so Kirchenlieder zu singen oder sowas, weil wir in einer ganz anderen Musik drin waren. Dann merken wir kommen da auch nicht so ganz weit mit. Wir brennen da sehr schnell aus und dann kam das ganze Ding mit dem Heiligen Geist. Und dann fiel der Heilige Geist auf uns. Wir hatten keine Ahnung von charismatischer Bewegung, wir hatten keine Ahnung von der Pfingstbewegung. Wir hatten keine Kraft, das war's. Uns fehlte die Kraft. Und wir merken, wir brennen aus, wir brauchen Kraft. Dann Apostelgeschichte 1, Vers 8 gelesen, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wow, da ist es. Haben uns dran festgehalten und dann haben wir gebetet, Gott, genau das ist es, was wir brauchen. Kraft. Ne, wir brauchen Kraft. Nicht nur zum Leben und zum Überleben, sondern auch zum Leben gestalten. Wir brauchen Kraft, die Welt braucht Kraft, die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist das Einzige, was uns verändert. Im 1. Korinther 2 sagt Paulus, euer Glaube muss auf der Kraft Gottes gegründet sein, nicht auf überredenden Worten, nicht auf schönen Predigten. Auf der Kraft Gottes, da muss euer Glaube gegründet sein. Alles andere ist Käse. Meine Übersetzung.
So, jetzt kam die Kraft aber nicht. Ja, na, wie das so mancher erlebt halt. Ne? Die kam einfach nicht. Und wir waren ziemlich verzweifelt und verzweifelt. Und nach einer Woche kam dann der Heilige Geist. Boah! Und dann flogen wir durch die Gegend und prophezeiten und sprachen in Zungen. Und plötzlich waren wir eine singende Gemeinschaft. Wir haben keine Kirchenlieder gesungen, sondern wir fingen an, im Heiligen Geist zu singen. Und dann aus dem Heiligen Geist heraus haben wir neue Lieder gesungen. Und die waren im nächsten Moment schon wieder weg. Aber dieses neue Lied, was gerade gesungen wurde, heute nennt man das Spontaneous Music. Open Microphone. So, wir hatten von all dem keine Ahnung. In dem Moment, wo dieses neue Lied geboren wurde, dann in Deutsch, aus der Anbetung im Heiligen Geist, das war so prophetisch, dass das, wir merken, das hat das Herz Gottes berührt, aber es hat auch immer Menschen berührt, hat immer bei Menschen etwas bewirkt. Na, jetzt waren wir ja immer noch nicht angedockt an Gemeinde Jesu, an Kirche, wir waren eine Independent-Gruppe für uns selbst und wir haben keinen Gottesdienst gehabt am Sonntag und wir haben keine Bibelstunde gehabt am Samstagabend. Wir haben bis 4 Uhr geschlafen, weil wir bis nachts um 4 Uhr dann, also 16 Uhr bis nachts um 4 Uhr in den Diskotheken waren, haben da evangelisiert. Und dann haben wir mal hier gebetet eine Runde und da eine, und jetzt haben wir auch noch mal ein paar Runden dann angebetet im Heiligen Geist. Oder wir haben einfach unser Equipment von der Anlage in den Garten gestellt, raus. Und lass uns einfach mal anfangen zu spielen. Im Geist haben wir das genannt. Ne? Und haben wir da angefangen zu spielen im Geist. Manchmal hat sich das auch schrecklich angehört. Wir wollten nicht mehr in Strukturen gehen. Wir wollten frei gehen, inspirativ. Der Heilige Geist sollte Raum haben. Und dann kamen auch prophetische Lieder. Und ich erinnere mich an eine so eine Session. Auf einmal kamen von überall her Leute. Von überall kamen auf einmal Leute. Auf einmal hatten wir 150 Leute im Garten. Wir haben nicht geworben dafür, das war keine Konferenz, das war kein Seminar. Die kamen aus Anregung des Geistes und das waren alles Heiden. Und dann mitten hinein kam ein Zigeuner-Evangelist. Der hatte sich da irgendwie verlaufen im Geist. Und der sah seine Sternstunde gekommen, der hat sich auf den Stuhl gestellt mitten im Garten und hat gepredigt, was das Zeug hält. Und die Leute haben sich bekehrt, haben sich auf die Knie geworfen, haben ihren Tabak weggeworfen, ihre Drogen weggeworfen. Und der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Wir wussten auch nicht, wie uns geschah. Alles auf, der Geist hat das gemacht. Naja, und dann haben wir das ganze Zeug im Garten vergraben. Der ist wieder weg, den haben wir nie wieder gesehen. Eines Morgens dann, also einen Tag später, gucke ich früh morgens im Nebel. Da sind welche mit der Schippe da zugange und graben das alles wieder aus. Die da nicht so richtig mitgehen konnten. Die haben gedacht, das ist alles zu extrem. Die haben dann bergeweise Tabak gehabt und so weiter. Heiliger Geist, was der macht, der ist so unkonventionell, das meine ich. Und wo wir in Lüdenscheid immer für gegangen sind, ist genau für diese Art der Anbetung. Bevor ich nach Lüdenscheid kam, habe ich in Iserlohn gelebt. Und meine Freunde haben das gerade angefangen, das Dingen. Mit dem Wiedenhof, mit den Drogenabhängigen. Und dann sitze ich mit meiner Frau sonntagabends zu Hause. Und wir empfinden, der Heilige Geist ruft uns nach Lüdenscheid. Wir sollen jetzt sofort ins Auto rein und nach Lüdenscheid fahren. Keine Ahnung wieso. So, wir machen das. Und wir kommen in dieses Haus, gerade neu gegründet. Da sitzen unten Leute am Klavier und beten an. Das war nicht geplant. Einer der Leute hatte die Idee, ein bisschen Klavier spielen. Das war alles. So, und der fing an, Klavier zu spielen. Und plötzlich füllte sich das Haus. Aus der Stadt kamen Pastoren. Aus der Stadt kamen Heiden. Plötzlich war das ganze Foyer war voll mit Leuten. Und wir haben Gott angebetet. Und das war in einer Freiheit und neue Lieder. Und am Ende tanzten alle. Das kannte noch keiner. Wir sind dann in die Gemeinden gekommen. Jetzt kam da eine völlig neue Kultur. Eine völlig neue Kultur. Mit einer ganz eigenen Geschichte.
Und da war dann so die traditionelle Gemeinde. In der traditionellen Gemeinde, der Musikstil damals war Posaunenchor, Harmonium, vielleicht auch Klavier, auch vielleicht mal ein klassisches Konzert, aber doch überhaupt kein Schlagzeug. Oder sowas. Das wäre, also da werdet ihr aber achtkantig damals rausgeflogen. Denn das ist alles vom Teufel, das Zeug. Jetzt kamen wir und brachten eine neue Kultur in die Gemeinde Jesu rein. Und auch eine völlig neue Art der Anbetung. Ich weiß noch, wie wir in irgendeiner Veranstaltung waren und stellten das Schlagzeug auf. Da ist die Hälfte der Gemeinde aufgestanden und ist rausgegangen. Fleischlich. Absolut fleischlich. Das konnten die nicht denken. Und da kam etwas völlig Neues an Musikkultur und das hat sich dann entwickelt im Laufe der Zeit. Ja, und das ist auch schön, und es gab verschiedene Wellen der Anbetung, wo Anbetung auch erneuert wurde. Und das ist das, worum es mir heute Morgen geht. Nicht nur unser Leben braucht Erweckung, auch unsere Anbetung braucht immer wieder Erweckung. Ich möchte mal ein Bibelvers heute Morgen hier vorlesen aus der Offenbarung. Ich glaube, da geht es wieder hin. Und zwar, die Offenbarung ist voller Anbetung, das wissen wir, oder? Haben wir alle gelesen. Und öfters lesen wir dann von diesen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und da will ich eine Bibelstelle rauspicken aus Offenbarung 5, ab Vers 9. Da heißt es dann, und sie sangen ein neues Lied. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen, das Buch aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Sie sangen ein neues Lied. Ein neues Lied ist eben kein Lied, das wir schon kennen. Ich weiß nicht, wie es um eure persönliche Zeit mit Gott so bestellt ist. Ich bete viel in Sprachen. Also fast nur. Warum? Weil ich mit meinem Verstand weiß ich gar nicht, was ich beten soll. Bin ich sehr schnell zum Ende gekommen. Ich habe Gebetslisten gehabt für meine Verwandtschaft, dann für die Stadt. Ich habe ganze Bücher gehabt, was ich alles runtergebetet habe. Und irgendwann dachte ich, fühle mich so beengt. Naja, und dann kam das mit dem Sprachengebet, dann fing ich an, in Sprachen zu beten, und dann daraus entwickelten sich dann Anliegen Gottes auch in meiner Muttersprache. Und dann immer wieder in die Anbetung. Ich nehme meine Gitarre und dann fange ich an, Gott anzubeten. Und dann bete ich Gott an, weil ich ihn lieb habe. Das ist der einzige Grund. Das geht gar nicht anders. Es ist nicht, um das zu erreichen oder um gut drauf zu kommen oder einen guten Tag zu haben oder geheilt zu werden. Nein, ich bete persönlich Gott an, weil ich ihn lieb habe, weil er es wert ist, um seiner selbst willen. Und dann bekommt man immer wieder neue Lieder. Und am Anfang habe ich dann damals noch so einen Tape-Recorder gehabt und wollte das aufnehmen, dachte ich, das könnte man dann gut verbreiten. Und der Heilige Geist sagt, untersteh dich. Das ist ganz intim zwischen dir und mir. Zwischen dem Vater und mir, das gehört uns. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. So, jetzt haben wir immer wieder diese neuen Wellen der Erweckung gehabt, auch in der Anbetung, und was ich auch sehr schätze. Und ich spüre in meinem Geist, dass Gott was Neues tun will. Ich merke, dass überall vieles ist sehr Entertainment, sehr bühnenorientiert. Und mich bewegt das, ich weiß noch dann, als wir dann mit der Gemeinde Jesu connected wurden, da haben wir dann auch unsere schmerzhaften Erfahrungen mit Gemeinden gemacht. Aber dann eines Tages kam ein Freund zu mir und er sagte, Walter, wir haben eine Gemeinde gefunden, die glauben wie wir, sagt er, die glauben wie wir. Ich sagte, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wo denn? Ja, in Düsseldorf, so 60 bis 80 alte Leute. Da dachte ich, die glauben so wie wir. Und dann, der strahlt und dann fing er an zu erzählen, du musst mal da mitkommen. Die sitzen da im Kreis zusammen und die haben gar keinen Chef. Und die sitzen da und fangen an, wie wir im Heiligen Geist zu singen. Und das ist so schön. Da denkst du, da mischen sich noch mal zig paar Engel bei. Da möchtest du gar nicht mehr weg. Und dann fängt einer an, in Sprachen etwas auszusprechen und jemand hat eine Auslegung. Und dann fängt jemand an zu prophezeien. Dann fängt jemand an zu predigen, so 10 Minuten. Und du merkst, das ist aber nicht die ganze Predigt. Dann ergänzt das einer da und noch einer da und dann noch einer da. Und dann durch 4 Leute auf einmal eine ganze Predigt mit verschiedenen Schwerpunkten da drin. Dann geht das wieder im Heiligen Geist. Und dann sind da Instrumente drin und da sitzt da einer, der spielt auf so einem Sägeblatt mit einem Geigen. Da kommt richtig die Kraft Gottes über die Instrumente rüber. Und der erzählte mir das. Und ich dachte, boah, das ist ja wie 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Und das gilt nicht nur für 3, wenn die zusammenkommen, sondern für jede Form von Gemeinschaft. Dann hat jeder etwas. Wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir nicht zusammenkommen, weil der eine Grippe hat und der andere hat Bauchschmerzen, sondern wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder was im Geist. Ja, wir leben im Geist und hat jeder was im Geist. Und ich bin dann dahin mit einer ganzen Reihe von Leuten und das Erste, was uns passierte, statt Ablehnung, völlige Annahme. Diese älteren Geschwister haben uns geliebt und geküsst und willkommen geheißen und da gab es überhaupt keine Berührungsängste und wir merken sofort, ja, hier ist Geist. Denn der Geist Gottes ist Liebe Gottes, nichts anderes. Und dann haben wir mit denen den ersten Gottesdienst erlebt und ich habe den gar nicht erlebt. In der Mitte bin ich rausgerannt auf die Toilette. Ich bin so überführt worden von Schuld und Sünde. Ich bin auf der Toilette auf die Knie gegangen und habe so bitterlich geweint, weil ich kam mir so schlecht vor im Licht Gottes. Das ist alles ausgekippt. Und als ich fertig war, Steine von meinem Herzen, dann konnte ich wieder rein und wieder anbeten. Und das haben wir immer wieder erlebt mit dieser Gruppe. Immer wieder erlebt. Und dann eines Tages sprach der Geist Gottes, und jetzt geht in die Düsseldorfer Altstadt und verkündigt das Evangelium. Und die älteren Leute sagten, da müsst ihr aber mitkommen. Wir sind 100 Kilometer hingefahren und 100 Kilometer zurück, nur um da zu sein, wo der Geist war. Also wir denn los in die Düsseldorfer Altstadt. In einem Jahr haben sich 170 junge Menschen buchstäblich von den Hecken und Zäunen bekehrt und sind dabei geblieben. Und daraus ist das Düsseldorfer Jesushaus entstanden. Das habe ich nie mehr vergessen. Und warum ich das erzähle, ist, jetzt bin ich schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs. Und wir können da fast gar nichts gegen machen. Wir erleben die Kraft Gottes, wir erleben Erneuerung und wir können da fast gar nichts gegen machen. Die Kraft von der Tradition, die uns nicht dient, boah, die greift nach uns. Die greift nach uns und früher oder später, wenn wir nicht wirklich wachsam sind, dann sind wir nicht mehr im Fluss des Geistes, dann sind wir im Fluss dessen, was wir mal vor einer längeren Zeit erlebt haben und pflegen das und kultivieren das. Jetzt habe ich hier heute Morgen dieses Geborgenheitselement erlebt in der Anbetung. Und ich glaube, dass Gott euch einen gewaltigen Schatz geschenkt hat in der Anbetung. Und ich glaube, dass da was Neues kommen soll. Ich komme auch aus diesem Neuen. Wisst ihr, vielleicht auch nochmal das. Auf meinem ersten Trip in die Mongolei, ich werde ja manchmal gefragt, du, was war denn die schönste Anbetungszeit in deinem Leben? Schwer zu sagen, aber eine fällt mir doch immer wieder ein. Erster Trip in die Mongolei, viele Unfälle gehabt, eine Woche zu spät angekommen, überhaupt in der Mongolei. Wir werden dort abgeholt von einem Heiden, von dem Stamm der Tuwiner. Und dann geht es da über Stock und Stein, geht es dann in die Berge und oben auf den Bergen bleiben unsere ersten Autos stehen. Und ich denke, ach, schon wieder was kaputt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das war so attackiert, unsere erste Reise in die Mongolei. Und dann kam ich dann im letzten Wagen oben an und dann sagten unsere Mitarbeiter, wir haben ein riesiges Problem. Und unten, da saß so den Tuwiner-Stamm, alles Zelte, keine Telefonkabel, elektrischen Kabel, nichts. Das war wie zu Abrahams Zeiten, ein schöner Fluss, Berge, da sollten wir hin, da warteten die auf uns. Jetzt stand da dieser Mann aus den Tuwinern, der uns abgeholt hatte, der stand da und unsere Leute sagten, wir haben ein riesiges Problem. Die Fremden, die zum ersten Mal über diesen Berg gehen und dieses Dorf besuchen, müssen die Götter der Tewiner ehren. Und da war so ein großer Steinhaufen mit Fähnchen drin und allem Möglichen. Schamanen. Und die sagten, der Mann möchte, dass wir einen Stein oder irgendetwas, was uns wertvoll ist, dass wir das auf diesen Altar legen, um die Götter zu ehren. Und dann können wir darunter in das Dorf. Und dann fragten die, Walter, was sollen wir tun? Was ist denn hier jetzt Kultursensibilität? Wir wollen den Mann nicht verletzen, aber wir können doch das auch nicht tun, oder? Ich sage, nee, das können wir auf keinen Fall tun. Dann bin ich zu dem Mann hingegangen, wir hatten einen Übersetzer dabei, habe ich gesagt, okay, worum geht's jetzt? Es geht hier um Anbetung. Ich kenne den Chef aller Götter. Und den würde ich hier gerne anbeten. Der guckte mich an, die einzige Reaktion, wirklich? Ich sage, ja, ohne Flachs, ich kenne den Chef aller Götter. Der, ja, okay, dann betet mal an. Eine einfache Gitarre, sonst nichts, kein Equipment, keine Scheinwerfer. Ganz simpel. Und dann standen wir da und haben angefangen, in Sprachen zu singen. Eine ganze Zeit. Und ich immer einen so ein Auge aufgemacht. Den Mann da angeguckt, dem rollten die Tränen, das wie so ein Wasserfall. Und dann endeten wir in dem Lied, Jesus, heilig und gesalbt bist du. Und da endeten wir dann nur mit dem Namen Jesus. Und du spürtest, die Gegenwart Gottes war so stark da. Und als wir fertig waren, habe ich ihn dann gefragt, können wir jetzt zu deinem Stamm gehen? Ja. Der hatte auf einmal Fragen danach. Lange Geschichte kurz zu machen, am nächsten Tag hat er sich mit seiner ganzen Familie bekehrt und ist sofort geistgetauft worden. Das war der Anfang in der Mongolei. So, eigentlich müssten wir als unsere Bewegung, FCJG, Help und so, bekannt sein für das. Egal wo wir hingehen, wir gehen immer erst hin, um anzubeten. Jetzt haben wir ein eigenes Anbetungsleben, auch in unserer eigenen Gemeinschaft. Und da muss ich euch auch zugeben, da gibt es mal solche Phasen. Und wenn es solche Phasen gibt, dann werde ich unzufrieden. Im Psalm 22 steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn er im Lobpreis seines Volkes wohnt, da steht ja nicht, und Gott schläft im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn Gott irgendwo wohnt, dann macht er sich bemerkbar. Und dann werden die Kranken geheilt. Und dann werden die Gebundenen befreit. Dann werden die Sünder gerettet. Dann kommt eine Bewegung des Geistes in den Lobpreis. Und die Manifestationen der Kraft Gottes und des Reiches Gottes werden sichtbar. Wir haben so ein Meeting gehabt. Wir haben angebetet. Richtig gute Zeit. Und in der Mitte war eine Frau im Rollstuhl, Querschnitt gelähmt. Lange Geschichte kurz gemacht, die kriegt die Idee auf einmal, sie soll aufstehen. Jahrelang. Und sie rafft sich auf, steht auf, war kerngesund. Ich könnte euch ganz viele Zeugnisse heute Morgen berichten von Menschen, die in der Anbetung Gott erlebt haben. Ich habe gestern Abend noch telefoniert mit jemand aus unserem Gottesdienst. Ganz viele Leute sind geheilt worden. Einfach so. Und als die Heilungszeugnisse fertig waren, da waren die schon alle richtig, schwebten schon alle, dann kam noch mal eine ganze Reihe von Zeugnissen von Menschen, die erzählt haben, was sie in der Anbetung erlebt haben mit Gott. Da hätte man nichts anderes mehr machen müssen. Das war schon so ein guter Gottesdienst zur Ehre Gottes. Wo will ich drauf hin? Dieses neue Lied. Dieses neue Lied ist etwas, was noch niemand gehört hat. Sonst wäre es ja nicht neu. Wenn ich einen gebrauchten Anzug anziehe, kann ich nicht sagen, es ist neu. Ne? Ein neuer Anzug ist etwas, was ich nie getragen habe, was ich nie vorher gesehen habe. Ist neu. Und mit diesen neuen Sachen haben wir es ja manchmal so im Reich Gottes. Na, Gott will Neues tun und dann wiederholen wir sowieso immer alles, was er schon getan hat. Aber wenn Gott davon spricht, dass er Neues tun will, auch ein neues Lied schenken will, dann will er auch ein neues Lied schenken. einen neuen Sound. Ich glaube, dass der Heilige Geist in dieser Welt einen neuen Sound freisetzen möchte. Eine neue Art der Musik, in der er wirklich wohnt und in der er sich bewegen kann und in der er sich verherrlichen kann. Wo jeder Mensch weiß, das ist Gott. So zeichenhaft, jedenfalls wir haben diese Dinge immer mal wieder zeichenhaft erlebt und wir sind auch durch diese verschiedenen Erweckungszeiten durchgegangen in unserer Gemeinschaft. Und als wir letztes Jahr Silvester zusammen waren, so in unserem traditionellen Silvester-Anbetungsabend, schön, haben wir angebetet, plötzlich kommt der Heilige Geist. Und alles war anders. Komplett anders. Und uns war klar, der Spur müssen wir folgen. Das ist ja nicht nur eine Silvesterveranstaltung, das machen wir noch 3 Tage länger. Haben wir das 3 Tage länger gemacht? Dann war allen klar, das machen wir die ganze Woche. Dann war uns ganz klar, das kann nicht bei der Woche bleiben, das machen wir noch den ganzen Monat. Dann haben wir es im Januar gemacht, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September. Wir sind immer noch dran. Was geschieht da? Der Heilige Geist ist da und wir versammeln uns einfach zu ihm. Wir haben einen Haufen Musikinstrumente da. Wir haben unsere ganzen Anbetungsbands aufgelöst. Wir haben einen Haufen Musikinstrumente da, wir haben Open-Mikrofons, wir kommen zusammen, wir haben noch nicht mal eine Leitung. Also wir versammeln uns. Und dann das Warten auf den Herrn, haben wir gerade gesungen, das Warten auf den Herrn. So, wir haben uns befreit von ein Programm zu machen. Wir warten auf den Herrn. Und es dauert immer weniger, immer kürzer geht das. Kommt der Herr, der Heilige Geist, und kreiert seinen eigenen Gottesdienst. Wie sieht das aus? Wir singen sehr viel zusammen in Sprachen, auch sehr lange. Und da heraus gestaltet sich, Leute kommen, nehmen das Mikrofon und singen prophetisch, predigen prophetisch, die Gaben des Geistes. Ruckzuck sind fast 2 Stunden vorbei, wie im Flug. Manchmal passieren lustige Sachen, manchmal passieren eigenartige Sachen, dann lernen wir das. Jemand hat gesagt, ja, hast du gar keine Angst, wenn da keine Leitung ist, dass da ganz komische Sachen passieren. Doch, aber in der Bibel steht ja auch, dass die Gemeinde prüfen soll. Naja, und wenn dann was Komisches passiert, dann kommt nicht einer nach vorne und sagt, also das müsste jetzt mal so oder so, und dann wird dann korrigiert und jemand wird dann bloßgestellt. Nein, wir erleben, wie die Korrektur ganz anders kommt. Jemand kommt da und ist nicht so im Fluss des Geistes, um das mal so zu formulieren. Dann kommt jemand anderes und hat ein prophetisches Lied und richtet alles wieder mit diesem prophetischen Lied in den Hauptstrom Gottes aus. Das ist so spannend. Wenn ich da morgens hingehe, denke ich, wie wird das heute wohl gehen? Die Leute bringen auch mittlerweile die komischsten Instrumente mit. Wir hatten so einen Jungen da, 7 Jahre oder sowas, da steht da so eine Fanfare so hoch, so ein ganz langes Mundstück und wenn ich da reinblase, kriege ich keinen Ton raus, egal wie viel Kraft ich da rein investiere. Der kleine Junge im Heiligen Geist, der nimmt das Ding, der hat das noch nie gemacht und fängt an, das Ding zu spielen und ist so gesalbt und dann kommt Befreiung und alles Mögliche. Es kommen Bewegungen hin für prophetische Fürbitte für die Nationen. Es geht mittlerweile in die Stadt hinaus und prophetische Evangelisation in die Stadt. Und da könnte ich vieles erzählen. Das ganze Ding dient dazu, dass unsere Gemeinschaft unglaublich stark im Geist wird. Etliche Abteilungen aus unserer Gemeinschaft sagten, das können wir doch nicht machen. Wir haben doch morgens, ne, wir machen das von 8 bis 10, da haben wir das und da haben wir das und da haben wir das und da haben wir das. Und dann habe ich gesagt, wer zwingt uns denn, das und das alles machen zu müssen? Und wir mussten richtig Strukturen durchbrechen, unter denen wir waren. Und jetzt sind wir heilfroh, dass wir das geschafft haben. Es war ein bisschen Arbeit am Anfang. Das haben wir reingenommen in die Gottesdienste. Und die Leute kommen und die genießen das. Wir haben die Bühne abgeschafft. Bei uns gibt es keine Bühne mehr. Da sitzen, wir haben Stühle draufgestellt, da sitzen jetzt Leute. Wir haben das Kreuz in der Mitte gestellt, Open Microphones, und wir ermutigen die Leute, ihre Instrumente mitzubringen. Das heißt nicht, dass jeder mit seinem Instrument dann auch mal drankommt und zeigen kann, wie toll er spielen kann. Und immer wieder kommt ein neues Lied. Es ist unglaublich, was da aus dem Heiligen Geist geboren wird und worum es auch geht, dass die einzelnen Gläubigen, die das noch nie gemacht haben, ne, die gewohnt sind, man geht in die Versammlung, auch bei uns, und dann gibt es die Bands, die machen das alles und wir singen alle mit und hoffentlich sind wir auch alle schön und haben eine schöne Bewegung des Geistes da, mehr oder weniger. Nein, du bist so wichtig. Du bist ein ganz wichtiges Instrument. Du bist nicht nur ein Arbeiter für Gott. Du bist nicht nur ein Mitglied einer Gemeinde für Gott. Du bist ein Instrument in seiner Hand. Und das, was in dir lebt vom Heiligen Geist, das ist ein wirklich göttlicher Sound. Das ist ein unglaublich göttlicher Sound. Und er möchte die Anbetung, bin ich zutiefst von überzeugt, er möchte die Anbetung erneuern. Und zwar diesmal nicht in einer Art und Weise, dass wir noch bessere Bands haben, noch bessere Sounds, noch bessere Lights, noch bessere Technik. Ich liebe das Zeug alles. Ich liebe gute Musik immer noch. Ja, ist gar nicht das Ding. Aber worum es geht, wenn wir zusammenkommen, dass jeder etwas hat von Gott. Das denkt man sich nicht zu Hause aus. Das haben wir auch schon gehabt. Na, dann kamen Leute und haben sich zu Hause ein Gedicht ausgedacht und haben das dann vorgetragen. Du merkst sofort, das ist nicht vom Heiligen Geist. Das hat sich jemand ausgedacht. Auch nett. Passt nur nicht dahin. Was so wichtig ist in der ganzen Geschichte, das Hören. Das ist fast wichtiger, wie das Tun. Und wir sind, am Anfang ging das manchmal wie Kraut und Rüben, ne? Der eine fing an zu singen über die Wiederkunft Jesu und der nächste fing an zu singen über die, was weiß ich, über Krankenheilung oder was. Es ging dann Kraut und Rüben, ne? Du merkst, das alles ist irgendwie von Gott, aber es passt überhaupt nicht zusammen. Und haben wir darüber gelehrt und gebetet, dass das geistliche Ohr unseres Herzens, dass das geschult wird. Dass man nicht nur auf Gott hört und so sein Ding da drin macht, sondern dass man aufeinander, auf dieses Orchester hört. Und mittlerweile spielt sich das ganz gut ein. Und man weiß genau, wann ist man dran, wann ist man nicht dran, wie lange ist man dran. Und am Ende ist immer dasselbe Zeugnis. Das ist ein Gottesdienst, der mich wirklich ermutigt und erbaut hat. Und es geht bis ins persönliche Leben rein. Auf einmal werden Menschen wirklich auch prophetisch in ihrem ganz normalen Leben. Oder wir gehen prophetisch in die Stadt. Nur eine schöne Sache, die fand ich sehr, sehr schön. Es gab so eine Vision in dieser Zeit, dass wir als Gemeinschaft Hochzeitspaare organisieren sollen, die in Hochzeitsdress mitten in die Stadt gehen und dort tanzen. Und das war ein Bild. Ich weiß nicht, wie viele, nicht echt Verheiratete, nicht echt Verheiratete, aber alle im Hochzeitsdress haben dann getanzt. Und das war dann auf einmal nicht, dass wir da im Kreis standen, haben schöne Liedchen gesungen, sondern getanzt. Und die Salbung des Heiligen Geistes kam und die Menschen kamen und, was ist denn das? Ja, was ist das denn? Der Geist und die Braut. Der Bräutigam und die Braut. Und dann kannst du aber was von Jesus erzählen und dann merkst du auf einmal, wir nennen das prophetische Evangelisation. Wie du da auf dieser Ebene dann das Evangelium rüberbringen kannst zu den Menschen und die ihr Herz öffnen, schöner kannst du es gar nicht vorstellen. Da könnte ich vieles jetzt von erzählen, wie das auch Auswirkungen hat. Das hat Auswirkungen bis dahingehend, dass ganze Regionen, ganze Stadtteile, haben wir das erlebt im Laufe der Jahre, transformiert worden sind. Nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Stadtteile. Vielleicht da auch noch eine Geschichte. Ich bin jahrelang nach Nashville gegangen, in ein Slumgebiet. Und dort habe ich mich mit einer Gruppe zusammengetan. Die haben mich adoptiert als geistlichen Vater. Einfach so. Naja, habe ich gedacht, die dienen den Armen und Bedürftigen. Aber die haben nicht nur den Armen und Bedürftigen gedient, sondern die haben die Anbetung aufgerichtet. In einem Slumgebiet. Voller Kriminalität, Gewalt, Schwarze, asozial. Die Polizei hat Angst gehabt da drin. So, das, und dann sind wir immer da reingegangen und haben angebetet. Da bin ich jahrelang hingegangen. Habe manchmal ein Team mitgenommen. Und dann eines Tages komme ich wieder hin und dann der Leiter holt mich am Flughafen ab und strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Sagt er, ich muss dir was zeigen. Ich sage, was willst du mir denn zeigen? Ja, wirst du es wundern. Ich war 2 Jahre nicht mehr da. Dann fährt er mich in dasselbe Gebiet. Müllhaufen, Betrunkene, Prostituierte. Dasselbe Gebiet fährt er mich rein. Ich dachte, ich träume. Da ist die Stadt gekommen und hat alle evakuiert. Hat die ganzen Häuser abgerissen. Hat alles neu aufgebaut. Neue Parks, neue Häuser, neue Straßen. Die Häuser alle bunt. Ein grünes, ein rotes, ein blaues, ein gelbes. Die schönsten Regenbogenfarben. Und hat alle Leute, die keine kriminelle Vergangenheit hatten, wieder umgesiedelt, wieder reingesiedelt. Und ein riesiges Gebiet in Nashville ist sicher geworden, ist schön geworden. Man fühlt sich wohl. Man kann es kaum glauben, was da vorher abgelaufen ist. Weil eine Gruppe es verstanden hat, die Anbetung aufzurichten. Und die haben auch wirklich, wir haben wirklich sehr viel prophezeit über die ganzen Region und neue Lieder gesungen. Gott möchte ein neues Lied. Johannes ist der Name, ne? Ich merke dein Herz, das bubbert heute Morgen. Du weißt in etwa, wovon ich spreche, stimmt's? Und ich habe heute Morgen, habe ich dich hier gesehen. Und ich habe dich in einer Box gesehen. In einer großen Box. Da hattest du viel Platz. Ne, da bist du spazieren gegangen, so groß war die Box. Aber du kamst immer wieder vor die Wände. Und dann bist du heute Morgen vor diese Wand gekommen und plötzlich macht das Pock. Und die Wände gehen weg. Und du fingst an zu tanzen. Und du hast den ganzen Plunder hast du an die Seite getan. All deine du fingst an zu tanzen. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an dem Ding. Und dann fingst du an zu singen. Und plötzlich durch dein Singen, das waren neue Lieder, das waren überhaupt keine Lieder, die wie irgendjemand geschrieben hat. Das waren neue prophetisch, ein neues Lied hat Gott dir gegeben. Ein neuer Sound habe ich gehört. Ein Sound, den du auch noch gar nicht kennst, aber der in dir drin ist. Ein neuer Sound und neue Lieder und Menschenmassen kamen herbei. Menschenmassen kamen. Die haben erst gestaunt und dann fingen sie an mit dir. Das ganze Ding. Neue Lieder, neue Lieder, neue Lieder und immer mehr eine riesige Bewegung des Geistes. Und ich denke, das ist speziell auch was für dich, Johannes. Ein neues Lied, Gott möchte ein neues Lied in dir freisetzen. Die Strukturen sind hilfreich, sind gut, aber sie dürfen dich nicht dominieren. Da ist viel mehr, da ist Freiheit. Freiheit. Und Gott hat dich gerufen, die Gefangenen Zions in die Freiheit zu führen. Gott hat dich gerufen, den Menschen, die eine Sehnsucht danach haben, in die Freiheit zu bringen. Mauern werden fallen, Ketten werden fallen, goldene Käfige. Ich habe gesehen, wie du durch deinen Gesang goldene Käfige zersprengt hast, eine riesige Bewegung des Geistes. Da ist eine enorme Qualitätssteigerung gekommen in diese Anbetung. Amen. Freiheit. Wie heißt das auf Österreich, das Wort Freiheit? Bei wem findet das Anklang, was ich hier... Wer sehnt sich nach sowas? Ja? Wenn ihr das mal wissen wollt, wie das aussieht. Wir haben in der Mongolei jetzt eine Konferenz gehabt, eine Anbetungskonferenz. Und in der Mongolei ist zum Beispiel auch die Tradition sehr schnell reingekommen. Ne, die westliche Kirchentradition, sehr schnell, dieselben Lieder, dieselben Strukturen, alles. Und wir waren dann in einer großen Gemeinde, die wurde uns zur Verfügung gestellt für diese Konferenz. Wir haben uns das angeguckt, haben gesagt, Bänke raus, Stühle raus, keine Bühne. Wir machen das mal so, wie wir das in Lüdenscheid machen. Mit den Mongolen. Ich kann euch sagen, wir haben tagelang angebetet. Die Mongolen waren innerhalb kürzester Zeit waren die in dem Ding drin. Einer nach dem anderen. Neue Instrumente, einer nach dem anderen fing an zu singen, die waren am Tanzen. Da war so eine Feier im Heiligen Geist. Dann war ich am Sonntag in der nächsten Gemeinde, da haben sie das schon versucht zu übernehmen. Das ist ein bisschen daneben gegangen, aber immerhin. Ich war gerade jetzt wieder in Nashville in einer Gemeinschaft. Dasselbe. Bänke an die Seite. Jeder der Mitglieder hatte ein Instrument am Sonntagmorgen. Ich habe die ermutigt, alle ihre Instrumente mitzubringen. Dann kamen wir alle zusammen und haben einen unglaublichen Gottesdienst gehabt, wo die Leute neue Lieder gesungen haben, eins nach dem anderen, eins schöner nach dem anderen. Leute befreit worden sind, innere Heilungen. Leute haben, jemand hat seine Krücken weggeworfen und keiner wollte nach Hause gehen. Der Pastor sagte, ich verstehe meine Welt nicht mehr. Nach einer Stunde gehen schon die Ersten, ne, für Lunch. Ja, Lunch. Vielleicht auch hier, braucht jemand Lunch gleich. Die wollten gar nicht weggehen. In unseren Gottesdiensten, wir fangen um 8 Uhr an, um 11 Uhr sitzen die Leute immer noch da oder stehen da und genießen die Gegenwart Gottes und steigen damit ein in das Ding. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ziemlich abstrakt, was ich hier sage. Wir haben am 30. November Come to the Light in der Schützenhalle. Das machen wir schon lange. Das einzige Ding, was wir machen, ist anbeten. Wir werden etwas Neues machen. Wir laden schon Schweiz, Deutschland, Holland, da kommen die von überall her. Man muss ziemlich früh dahin kommen. Wir laden alle ihre Instrumente mitzubringen. Alle. Es werden so 2200 Leute sein. Alle. Und dann werden wir gemeinsam, werden wir Gott anbeten. Und werden die Leute ermutigen, das reinzubringen, was der Heilige Geist ihnen gibt, an prophetischen, an Zungenreden, an Tänzen, an Gemälden, an Malerei, was auch immer. Wir werden ein großes Orchester sein. Wofür ich brenne, das merkt ihr ja auch heute Morgen. Ich möchte in der Gemeinde Jesu eine neue Erweckung von Anbetung sehen. Dass wir wegkommen vom Entertainment. Dass die Bühne nicht mehr das Wichtige ist. Dass dieser Graben zugeschüttet wird hier. Dieser Graben ist ein Stück Altes Testament, wisst ihr das? Sehr schnell ist die Gemeinde Jesu dahin gekommen und hat die Struktur auch des Gottesdienstes übernommen von früher. Dieser Graben ist, ich liebe es, wenn das Volk zusammen ist, ja, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und wenn man die sogenannten Profis gar nicht mehr erkennen kann. Ja, die sind schon noch notwendig, ja, die apostolischen Berufungen sind schon noch notwendig. Und manchmal fangen wir auch an zu leiten und manche Leute sagen, boah, das ist ein Gottesdienst, da leitet kein Mensch mehr. Doch, doch, hat man schon alles irgendwo im Griff. Aber dieses neue Lied, Gott hat einen neuen Sound. Gut, ich will für euch beten. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Geschichte sogar letztes Mal erzählt. Die kommt mir aber immer wieder in dem Zusammenhang von dieser Versteigerung, wo alles Mögliche an antiken Sachen versteigert wird. Und alles geht weg, der ganze Krempel geht weg und zum Schluss bleibt eine alte, verstaubte Geige übrig. Und keiner will die haben und jemand bietet 10 Euro und noch jemand 20 Euro und dann bietet noch ein ganz verwegener 30 Euro. Aber der Mann, der für die Versteigerung verantwortlich ist, der weiß, diese Geige ist eigentlich mehr wert. Und er ist ziemlich entmutigt. Bis sich dann ganz hinten ein Mann löst aus der Versammlung, aus dieser Versteigerungsversammlung, der kommt nach vorne und der nimmt dann diese Geige und der stimmt den Geigenstock und bläst den Staub runter und repariert hier so ein bisschen und da so ein bisschen und dann nimmt er diese Geige und dann fängt er an, auf dieser Geige zu spielen. Und innerhalb von Sekunden merkt aber auch jeder, was das für ein Instrument ist und merkt auch jeder, was das für ein Mann ist, der dieses Instrument spielt, nämlich ein Meister. In der Luther-Übersetzung wird Jesus manchmal als Meister des Lebens beschrieben. Ich liebe das, Jesus, der Meister des Lebens. Und er fängt an, diese Versteigerung in ein klassisches Konzert zu verwandeln. Und zwar ein richtig gutes. Es ist mucksmäuschenstill dort, nur dieser Sound. Wer hätte das gedacht, aus dieser Geige so ein Sound? Niemand. Es war wertlos, das Ding. Irgendwann ist er fertig, legt die Geige dahin, geht zurück auf seinen Platz, Es ist ein Augenblick mucksmäuschen still und dann stehen die alle auf, standing ovation. Aber lange. Die hören fast nicht mehr auf. Und dann wird es ruhig und jemand sagt, ich biete 50.000 Euro für diese Geige. Und jemand sagt, ich biete 100.000. Und jemand sagt, Augenblick, das Ding ist mir 200.000 wert. Als ich die Geschichte gelesen habe, wurde ich an mein Leben erinnert. Niemand hat mir einen Pfifferling für mein Leben gegeben. Niemand hat mir einen Pfifferling für Thomas sein Leben gegeben. Er war auch heroinabhängig. Heute ist er ein guter Leiter, ein sehr guter Leiter. Guter Familienvater. Wir sind alle so eine Art Instrument in der Hand Gottes. Und was er vor allen Dingen möchte, ist diesen, in der Luther-Übersetzung heißt es, ihr seid ein Wohlgeruch. Lass es mich so formulieren. Er möchte einen neuen Sound kreieren. Gott möchte einen neuen Sound aus deinem Leben herausholen. Und natürlich hat er mit unserem ganzen Leben zu tun, das ist eine andere Geschichte. Ich gehe mal hinein in dieses Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und ich möchte eigentlich für euch beten, dass das durchbricht bei euch. Denn das ist da. Ich muss hier nichts reinbringen. Ich spreche nur das an, was bei euch da ist. Und das soll freigesetzt werden. Und wer das möchte, der kann mal von seinem Platz aufstehen. Danke, Jesus. Oh, ein neuer Sound. Ja. Und sie singen ein neues Lied. Ein neues Lied. Wir haben manchmal Melodien. Da denkst du, gibt es solche Melodien überhaupt? Und manchmal singen wir in anderen Sprachen und du denkst, kein Mensch singt mehr, jetzt singen nur die Engel. Und ich glaube, dass das so ist. Und manchmal singen nur die Frauen in neuen Sprachen und manchmal die Kinder. Es ist ganz, je nachdem, wie der Heilige Geist das alles wirkt. Und da kommt eine unglaublich göttliche Kreativität rein. Ein neuer Sound. Du bist so eine Geige, du bist so ein Instrument. Und vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle noch was zu verstellen. Ja, muss noch was gestimmt werden. Vielleicht muss bei dem einen oder anderen ein bisschen Staub weg. Kein Problem. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen auch noch eine Wunde. Muss was repariert werden. Aber du bist ein wertvolles Instrument in der Hand Gottes. Und Gott ist verliebt in dich. Und er hat dich auf diese Welt gebracht, auf diese Welt geboren, damit aus deinem Leben dieser Sound und dieses neue Lied herauskommt. Und ich möchte gerne für dich beten, auch dass du die Sensibilität vom Heiligen Geist empfängst, in das alles hineinzukommen. Auch den Mut, Dinge sein zu lassen, scheinbare Sicherheiten loszulassen. Und wenn du das alles empfangen möchtest für dein Leben, wenn du sagst, Gott, ja, das soll passieren mit meinem Leben, das soll hier auch in meiner Gemeinde passieren mit meinem Leben, dann möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst und ich will für dich beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich bete, dass du weiter brütest. Heiliger Geist, ich bete, dass du das Neue bringst in diese Gemeinde, dass du ein neues Lied, einen neuen Sound kreierst in dieser Gemeinde. Einen Sound, der die Decke abhebt. Ein Sound, der hinausgeht in die Welt. Ein Sound, der die Welt in die Gemeinde bringt. Ein Sound der Heilung, einen Sound der Befreiung, ein Sound der Erlösung. Heiliger Geist, ich bete, dass du auch die goldenen Käfige zertrümmerst und dass du die Vögel in die Freiheit fliegen lässt. Raus aus den Käfigen, die Gefangenen Zions befreit. Wir lieben dich, Jesus. Ich danke dir für die Geschichte dieser Gemeinde. Und ich danke, dass du noch lange nicht fertig bist. Und ich danke dir, Herr, dass du einen Sound, ein neues Lied kreieren wirst, der bis in die Nationen geht. Nationen. Nationen sollen es hören, Nationen sollen diesen Klang hören und erkennen, dass Jesus Christus der einzig wahre Gott ist. Dass Jesus Christus lebt,
dass Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich segne dich mit einer neuen Sensibilität für den Heiligen Geist. Ich segne dich mit Mut, herauszutreten, alle Hemmungen zu überwinden und das zu bringen, was Gott dir gegeben hat, damit das Volk Gottes erbaut wird und Jesus groß wird. Halleluja. Amen. 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 Lass uns Jesus mal einen kräftigen Applaus geben. Ja.